SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema: Für die Tonne. Brauchen wir ein Recht auf Reparatur? Am Mikrofon Sina Rosenkranz. Smartphones, Toaster, Waschmaschinen, Drucker oder Rasierapparate, was nicht mehr funktioniert, wird einfach weggeworfen und durch aktuelle Modelle ersetzt. Reparieren lohnt sich aus Sicht vieler Verbraucher nicht. Außerdem sind Reparaturen bei vielen Geräten gar nicht möglich, weil die Hersteller keine Ersatzteile bereitstellen. Spekuliert die Industrie auf die Bequemlichkeit der Kundschaft? Wird die Bereitschaft vieler Menschen, Dinge zu erhalten, gezielt unterlaufen? Oder schadet eine lange Nutzungsdauer veralteter Geräte am Ende nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Umwelt? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum der Soziologe und leidenschaftliche Bastler Tom Hansing vom Netzwerk Reparaturinitiativen in Berlin, der Nachhaltigkeitsforscher Siddharth Prakash vom Öko-Institut in Freiburg und ich begrüße in unserer Runde Heike Weber, Professorin für Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin. Sie ist Mitherausgeberin des Buches »Kulturen des Reparierens«. Frau Professorin Weber, wie weit haben wir uns von der Kultur des Reparierens entfernt?
Da müssen wir natürlich einfach mal unseren Blick öffnen, zum einen in die Geschichte und zum anderen auf verschiedene Regionen in der Welt. Wenn wir hier auf die westlichen reicheren Gesellschaften schauen, dann haben wir uns natürlich sehr weit vom Reparieren und dem Normalen, dass Dinge repariert werden, entfernt. Aber natürlich ist in ärmeren Ländern im globalen Süden das Reparieren nach wie vor gang und gäbe und auch wichtig. Und andererseits auch in bestimmten anderen Bereichen, wo Investitionsgüter weiterhin repariert werden, im Militär, in der Medizin, in den Infrastrukturen. Denken Sie an die Straßen. Also es wird weiter repariert. Aber Sie zielen natürlich auf das Reparieren des Durchschnittskonsumenten, des Bürgers von der Straße. Und natürlich repariert dieser weit weniger als noch vor 50 Jahren. Da können wir schon sagen, dass hier über das 20. Jahrhundert hinweg das Reparieren nachgelassen hat.
Warum ist das Reparieren so schwierig geworden, Herr Hansing?
Reparieren wird verhindert, beschwert. Aber ich würde gar nicht sagen, dass Frau Weber da grundsätzlich recht hat. Es wird natürlich weniger repariert als vor 50 Jahren. Aber wir erleben mit den Reparaturinitiativen hier ein neues Aufkeimen einer ganz anderen sozialen Praxis. Reparieren ist wieder in, reparieren ist die gelebte Nachhaltigkeit, von der alle sprechen. Da draußen ist die Bevölkerung schon längst bereit, eine andere Lebensweise, einen anderen Lebensstil im Alltag zu praktizieren. Und dieses Recht auf Reparatur wird sich dort genommen. Das heißt, es wird jetzt repariert und nicht allein darauf gewartet, dass reparierfähige Produkte auf den Markt kommen, sondern mit dem Zeug sozusagen, das heute im Alltag angeschwemmt wird, machen sich die Menschen ran, Dinge vor dem Schrott zu bewahren und damit ihren ökologischen Fußabdruck sozusagen kleiner zu machen.
Diese Reparaturbewegung gibt es und sie wird auch immer größer, aber trotzdem ist es immer noch die Minderheit, wenn wir die gesamte Gesellschaft anschauen. Herr Prakash, ist die Geräteindustrie daran schuld, dass wir nicht mehr so viel reparieren oder wir als Verbraucher?
Ich glaube, sowohl als auch als Industrie. Also die Industrie hat auf jeden Fall den Beitrag dazu geleistet, dass immer weniger repariert wird. Und was auch Frau Weber vorhin zu Recht gesagt hat, dass die Geräte, die heutzutage hier in den Markt kommen, vor allem im globalen Süden auch gefertigt werden. Das heißt, wo Umweltstandards oft nicht eingehalten werden, wo Sozialstandards bewusst auch unterlaufen werden. Das heißt, die Geräte werden billig produziert, kommen dann nach Europa, wo die Reparaturen dann letztendlich doch sehr individuell durchgeführt werden vom Personal hier in Europa mit hohen Personalkosten, dann hohen Ersatzteilkosten. Das führt dann dazu, dass die Konsumenten hier, die sich mittlerweile auch daran gewöhnt haben, vor allem Geräte aus dem Niedrigpreissegment zu konsumieren, sich schwer tun, hohe Kosten für die Reparaturen zu tragen. Im globalen Süden, wie die Frau Weber sagte vorhin, sind Reparaturen immer noch häufiger als im Westen. Das liegt auch letztendlich auch daran, dass die Personalkosten bei den Reparaturen im globalen Süden dann auch niedriger sind als natürlich auch hier.
Herr Hansing, Sie haben vorhin gesagt, Reparieren wird gezielt verhindert. Inwiefern?
Ein Recht auf Reparatur ist noch nicht verwirklicht. Ersatzteile sind nicht für alle Marktteilnehmer zugänglich, sondern es gibt dort eine sehr diskriminierende Politik und Praxis. Auch bei der Novellierung der Ökodesign-Richtlinien haben sich, so wie es aussieht, Herstellerinteressen manifestiert, dass insbesondere sogenannte sicherheitsrelevante Ersatzteile nach wie vor ausschließlich den kommerziellen Reparateuren zugänglich sind. Und darum geht es, wenn man die reparaturfreundliche Handhabung von Gesetzgebung praktizieren würde, dann kann diese soziale Praxis sich entfalten. Da geht es um die Zugänglichkeit von Ersatzteilen für alle, Reparaturanleitungen und zwar Schritt für Schritt und nicht nur allgemeine Empfehlungen durch die Hersteller, genauso wie Explosionszeichnungen, Schaltschemata und Ähnliches. Diagnosetools müssen zur Verfügung gestellt werden und es muss darauf geachtet werden, dass Produkte mit handelsüblichem Werkzeug auch zerstörungsfrei zu öffnen sind. Das sind alles Novellierungen, die jetzt ansatzweise ab März 2021 für den europäischen Markt wirksam werden sollen. Aber es wäre natürlich auch möglich, schon jetzt dort nicht nur für die Produkte der Zukunft sozusagen, sondern für die Praxis jetzt Weichenstellungen vorzunehmen. Und das wird eben nicht gemacht. Und da ist die Frage, wer steckt dahinter? Mit welchem Ziel wird da Reparatur verhindert? Das können wir gerne diskutieren.
Ja, es ist in den vergangenen Jahren ja viel diskutiert worden über das Thema geplante Obsoleszenz, ja. Also ob Hersteller in die Geräte eine Art Haltbarkeitsdatum einbauen, damit sie nach einer bestimmten Zeit den Geist aufgeben. Herr Prakash, Sie haben genau diesen Vorwurf untersucht im Auftrag des Bundesumweltamts und so eine geplante Obsoleszenz nicht nachweisen können, aber die braucht es auch nicht, oder?
Genau, also was wir gesagt haben, ist, jeder Hersteller oder vor allem die meisten, sie planen die Lebensdauer der Produkte. Und sie wissen zwar nicht immer ganz genau, wann die Produkte ausfallen, aber auf jeden Fall eine geplante Lebensdauerplanung wird dann simuliert. Und das ist quasi die Grundlage für die Produktplanung, für die Auswahl von Bauteilen, für die Auswahl von Zulieferern und so weiter. Und da gibt es dann einfach Unterschiede zwischen den Herstellern, je nachdem, welches Ziel die Hersteller verfolgen. Also Hersteller, die, sagen wir mal, so ein Niedrigpreissegment des Marktes bedienen wollen, machen natürlich Kompromisse überall, was die Qualität und Haltbarkeitsanforderungen an Produkte angeht. Da wird überall Geld gespart und deswegen kommen auch minderwertige Produkte dann in den europäischen Markt. Auf der anderen Seite gibt es dann auch einen Teil der Hersteller, der, sagen wir mal, Langlebigkeit als Kernmerkmal ihrer Produktpolitik festgelegt hat. Und da sieht man ja auch, dass die Nutzungsdauer, Lebensdauer insgesamt lang ist. Das heißt, in der Studie haben wir versucht, ein paar technische Beispiele aus dem Alltag zu prüfen, ob man einen Fehler im Sinne von Betrugsdelikt finden kann. Das haben wir gesagt, das ist dann nicht der Fall. Also das heißt, jede Designentscheidung, die in den Produkten steckt, hat eine bestimmte Planungsgrundlage und das weiß der Verbraucher nicht. Und das war die Kernbotschaft auch der Studie, dass diese Entscheidungsgrundlagen, für welche Nutzung ich mein Gerät geplant habe und in den Markt bringe, muss dem Verbraucher auch transparent gemacht werden.
Ich würde vielleicht gerne hier eine historische Beobachtung einfügen, gerade zu dieser Diskussion um die geplante Obsoleszenz. Wenn man mal das 20. Jahrhundert anschaut, so hat diese Debatte eigentlich das Entstehen der Massenkonsumgesellschaft von Anfang an begleitet. Und ich halte die Debatte eigentlich für problematisch. Denn ob es geplante Obsoleszenz gibt oder nicht, werden wir nicht feststellen. Aber sie lenkt davon ab, dass alle Beteiligten am Massenkonsum darüber nachdenken müssen, dass natürlich jeder Lebensdauererwartungen hat. Das hat Herr Prakash gerade sehr gut für die Industrie beschrieben. Kein Produzent wird Produkte auf den Markt bringen, von denen sie nicht ungefähr wissen, wie lange sollen die halten. Das macht ja auch Sinn. Wenn sie in Masse produzieren wollen, müssen sie wissen, welche Materialien sie einsetzen wollen, wie lange ungefähr der Nutzer dies benutzen wird. Und auch Nutzer gehen jetzt nicht völlig ohne Vorstellungen, wie lange sie einen Kühlschrank, eine Waschmaschine oder Ähnliches benutzen wollen, in den Laden und kaufen dies. Das heißt, ich würde tatsächlich eher fordern, dass wir weniger über diese geplante Obsoleszenz nachdenken, weil hier immer nach Schuldigen gesucht wurde, sondern dass wir sozusagen uns darüber verständigen, dass wir alle diese Annahmen haben und auch Verbraucher darüber natürlich nachdenken müssen, wie sie eigentlich mit den Dingen umgehen. Und da sehe ich sozusagen den Sinn dieses Redens um Lebensdauern, dass eben die einzelnen Akteure, die hier wichtig sind, das ist Politik, das sind die Verbraucher, das sind die Hersteller, sich darüber mal offen verständigen, wie mit Lebensdauern in der Massenkonsumgesellschaft umgegangen wird und wie die konzipiert werden.
Da kann ich nur zustimmen. Ein Problem bei dieser Debatte um die geplante Obsoleszenz, also um diese betrügerischen Vorgänge, die da vermutet werden durch Nutzerinnen und Nutzer, diese Debatte lenkt auch ab. Im November 2018 wurde eine Petition, die ein Recht auf Reparatur forderte und das Thema geplante Obsoleszenz zur Grundlage genommen hat, abgelehnt mit der Begründung, dass mit Verweis auf diese Uber-Studie, dass sich diese betrügerische, geplante Obsoleszenz sozusagen nicht nachweisen ließ. Aber wenn man sich die Begründung des Petitionsausschusses ansieht, dann merkt man, dass die Politik da sozusagen einen inhaltlichen Nachholbedarf hat. Denn da wird beschrieben, dass sich kein strukturelles Problem dort durch geplante Obsoleszenz manifestieren ließe. Und deswegen sei dies kein tauglicher Ansatz für ein gesetzgeberisches Handeln. Das lenkt natürlich ab vom Recht auf Reparatur, was es denn für positive Auswirkungen haben könnte. Denn ob das jetzt betrügerisch ist oder nicht, das strukturelle Problem ist ein ganz anderes. Nämlich das ist die Produktion von Elektroschrott in einem ungeahnten Ausmaß, die Verpestung der Welt, die Ausbeutung anderer Erdteile für unseren Konsum. Das ist das strukturelle Problem und nicht das strukturelle Problem geplante Obsoleszenz.
Da würde ich Ihnen auch sehr recht geben, Herr Hansing. Interessant ist, dass wir diese Debatten eigentlich alle schon mal geführt haben. Wenn wir in die 70er Jahre zurückschauen, so gab es diese geplante Obsoleszenzdebatte. Es gab einen Auftrag durch die Regierung an Wissenschaftler, dem nachzugehen, ob dieser Vorwurf der geplanten Obsoleszenz zuträfe oder nicht. Und auch das lenkte damals vom eigentlichen Problem ab, nämlich über den Fakt, dass Lebensdauern ausgelegt werden, nachzudenken. Forderungen von damals waren zum Beispiel, ein Label einzuführen, wo die Lebensdauer offen kommuniziert wird, auch gegenüber den Konsumenten. Das sind eigentlich Dinge, die wir heute wieder in dieser Debatte neu anstoßen müssen, eben weil damals keine strukturelle Veränderung vorgenommen worden ist.
Es ist jetzt ein paar Mal schon angeklungen, Stichwort psychische Obsoleszenz. Also Menschen wollen einfach alle paar Jahre was Neues. Ist das das eigentliche Problem?
Ja, ich glaube, das ist ein Teil des Problems auch. Also wie gesagt, also das ist ein sehr komplexes Phänomen insgesamt. Und also wie der Herr Hansing sagte, das ist ein strukturelles Problem. Also insgesamt, wie wir konsumieren, wie wir produzieren. Ich meine, die Verbraucher sind auch nicht ganz unschuldig. Klar, man darf auch nicht die ganze Verantwortung in die Schuhe der Verbraucher dann schieben. Also man hat eigentlich auch die Möglichkeit, im Markt nach besseren Produkten zu suchen. Und die werden eigentlich bei allen Produktkategorien auch vorhanden. Aber letztendlich der Wunsch nach neuen Produkten, weil sie auch immer so günstig zu haben sind, immer mit neuen Funktionen, siehe das Beispiel Smartphones, aber auch andere elektronischen Geräte, ist so groß geworden, dass die Menschen sich von den Gedanken eines nachhaltigen Konsums eigentlich völlig verabschiedet haben. Und das sieht man auch bei Geräten sogar wie Waschmaschinen, wo man eigentlich denken würde, was hat dann eine neue Waschmaschine im Sinne von Design jetzt anzubieten? Die ist ja nicht so viel anders als die ältere. Aber selbst dort haben wir gesehen, dass ein Drittel der Waschmaschinen in Deutschland in 10 Jahren ersetzt wurden, obwohl sie noch funktioniert haben. Und da sieht man, dass die Verbraucher tatsächlich, weil neue Geräte auch mittlerweile so günstig sind, da ist wirklich ein Sinkflug, was dann die Neupreise angeht, sich eigentlich wenig Gedanken machen. Und weil die Probleme, die dadurch eigentlich sichtbar sein sollten, siehe Umwelt- und Sozialstandards, die sind nicht vor der Haustür, sondern irgendwo anders. Und das lenkt die Verbraucher natürlich auch von Hauptproblemen ab.
Es geht noch weiter, dass Werbung und Marketing häufig suggeriert, dass durch die richtige Konsumentscheidung noch sozusagen ein Beitrag für den Umweltschutz geleistet werden könnte. Also verschrotte doch lieber deine noch funktionierende Waschmaschine, kauf das neue energieeffiziente Produkt und dadurch leistest du einen Beitrag für den Umweltschutz, was einfach Augenwischerei ist, denn der Großteil des Ressourcen- und Energieeinsatzes entsteht natürlich bei der Herstellung des Produkts. Und man müsste ein solches Gerät, was bei der Waschmaschine durchaus noch möglich ist, die 15 oder 20 Jahre lang zu nutzen, wenn sie denn entsprechend konstruiert ist. Also man müsste diese nachhaltig konstruierten Produkte so lange nutzen, dass dieser Energieauf- und Ressourcenaufwand der Herstellung überhaupt wieder reingespielt wird.
Ja, das haben wir auch in einer Reihe von unseren Studien auch gezeigt. Und da sieht man auch eben auf diese Petitionsausschuss zurückzukommen, dass da eigentlich den öffentlichen Diskurs, wie der aktuell ist, überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Beziehungsweise, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt bewusst war, diese Begründung, dass die längere Nutzung von Produkten eher der Umwelt schadet als nutzt, weil die Empirie, die wissenschaftlichen Berichte, Studien zeigen eigentlich genau das Gegenteil, wie der Hansing auch sagte. Heutzutage, bis auf wenigen Ausnahmen, ist es immer ratsam, aus Umweltsicht die Produkte so lange wie möglich zu nutzen. Und das gilt nicht nur für Smartphones, Laptops, Fernsehgeräte, sondern auch für Waschmaschinen.
Wie lange müsste man ganz praktisch zum Beispiel ein neues Notebook nutzen, damit man den Aufwand für die Herstellung wieder wettmacht?
Ja, das haben wir 2012 in einer sogenannten Notebook-Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes gezeigt. Und das ist eine ganz einfache Rechnung, weil der Herstellungsaufwand so hoch ist von einem Notebook und die Energieeffizienzgewinne der neuen Generation gering. Da müsste man, sagen wir mal, so bei einer 10%igen Verbesserung der Energieeffizienz das Gerät über 30 Jahre lang nutzen, damit der Herstellungsaufwand sich amortisiert.
Herr Hansing, Sie haben vorhin schon ein paar Mal angedeutet, mit welchen Strategien die Hersteller versuchen, Reparieren zu verhindern. Können Sie das mal eben noch zusammenfassen? Sie haben vorhin erwähnt, es werden keine Anleitungen zur Verfügung gestellt. Welche anderen Strategien gibt es noch?
Das Simpelste ist, ein Gerät so zu konstruieren, dass es nicht zerstörungsfrei zu öffnen ist. Dass also entweder proprietäre Verschlusssysteme genutzt werden. Sehr bekannt ist die Pontalope-Schraube der Apple-Produkte. Dafür kann ich einfach das Werkzeug nicht im Handel erwerben. Ich kann das Gerät nicht aufschrauben. Oder Klickverbindungen, Verklebungen. Und das ist Schritt 1. Ich muss ein Gerät zerstörungsfrei öffnen können, um mir das Innenleben anzugucken und rausfinden zu können, wo denn der Fehler liegt. Das ist zum Beispiel eine solche Strategie, die natürlich wieder, wie Herr Prakash natürlich auch klar hervorgehoben hat, Ergebnis einer anderen Überlegung sein kann, dass es vielleicht einfach günstiger ist, das Gerät zu verklippen oder zu verkleben, anstatt normale Schrauben zu verwenden.
Und auch hier würde ich gerne nochmal ein wenig den historischen Blick einwerfen, denn wir müssen uns als Konsumenten natürlich auch fragen, wie viel Reparaturarbeit kennen wir noch, können wir noch und wollen wir machen. Wenn man sich mal Handbücher aus den 70er, gar 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch anschaut, so war es durchaus üblich, dass ein Föhn aufgeschraubt worden ist. Man konnte die damalige Föhns natürlich auch noch aufschrauben, um die dann zu warten. Das Gleiche finden Sie beim Mixer. Wir kennen ein Land, wo das ohnehin bekannt ist, dass das ganz viel gemacht worden ist. Natürlich einfach die DDR, wo die Bürger viel weniger Dinge hatten und deswegen auch viel sorgsamer und pfleglicher mit diesen Dingen umgegangen sind. Aber wir müssen uns natürlich alle fragen, sind wir denn auch bereit, unseren Mixer alle 2 Jahre aufzuschrauben? Das Zweite ist natürlich, dass wir uns seit rund 50 Jahren daran gewöhnt haben, dass Dinge nicht mehr aufschraubbar sind. Das erste Gerät, was so auf den Markt kommt, das sind diese frühen Transistorradios der 60er Jahre. Da heißt es damals dann schon, die sind zum Wegwerfen gebaut. Und manche Leute kaufen diese Dinge auch zum Wegwerfen. Das heißt, es ist natürlich immer ein komplexes Geflecht. Und der Hinweis war ja eben schon darauf, dass natürlich auch die Produktion billiger ist, wenn ich das mit Klebverschlüssen mache, statt dass es aufschraubbar ist. Das heißt, es ist auch eben wieder eine Frage, wie viel Geld bin ich gewillt, für ein Gerät auszugeben und wie viel Zeit möchte ich in meine Dinge investieren? Und da gibt es eben schon einen Unterschied zwischen einer Reparaturkultur, die in den 70er, 80er Jahren noch relativ üblich war und auch von der Technik natürlich befördert wurde, gegenüber der Situation heutzutage.
Das würde ich sehr gerne nochmal aufgreifen. Die Preisfrage ist natürlich die eine, die uns davon abhält, ein Gerät einfach mal aufzuschrauben. Das andere ist vielleicht, dass es die Hersteller tatsächlich geschafft haben, Verbraucher gezielt auf Distanz zu halten, also eben gar keinen Bezug zu den Dingen zu entwickeln, oder?
Dem würde ich zustimmen. Allerdings ist es natürlich auch wieder eine zwiespältige Entwicklung. Teilweise ist ja diese Vergehäusung von Technik, wie ich die mal nennen möchte, nämlich dass eben die vorher sichtbaren technischen Funktionen unter Gehäuse untergelagert werden, auch ein Prozess des Absicherns, dass eben Konsumenten nicht mit den Einzelteilen der Waschmaschine oder in Kontakt kommen und sich da auch nicht verletzen können. Und deswegen haben wir diese Geräte nun sehr sicher in diesen Boxen. Also auch hier ist natürlich dieses Argument, dass Produzenten sich schützen vor Klagen gegenüber Unfällen oder ähnliches. Und natürlich aber auch dadurch verhindern, dass Konsumenten überhaupt noch unter die Gehäuse schauen können und hier intervenieren können mit der Technik.
Ja, da gebe ich Ihnen auch recht und ich glaube, das ist auch ein Argument, was man auch seitens der Industrie auch oft zu hören bekommt. Mhm. Also dass durch die Gehäusung sind die Geräte dann stabiler geworden und etwas weniger fehleranfällig. Also Kontaktfehler waren früher dann viel häufiger als heutzutage. Das ist auch richtig. Ich glaube, fachlich, technisch ist das Argument auch richtig. Aber auf der anderen Seite, das muss nicht für alle Bauteile und Komponenten auch so gemacht werden. Bei jedem Produkt gibt es die sogenannten verschleißanfällige Teile, quasi die Teile, die die Lebensdauer eines Gerätes dann maßgeblich beeinflussen. Das wäre zum Beispiel am Smartphone der Akku.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Punkt Wertschätzung, Bezug zu den Geräten zurückkommen, Herr Hansing. Haben wir tatsächlich diese Wertschätzung den Geräten gegenüber verloren?
Naja, ich würde das umkehren. Das, was bei den Reparaturinitiativen ja erlebbar ist, dass dieser Bezug wiederhergestellt wird. Ich glaube, das ist eine Gegenbewegung, weil eben Technik, Technologie uns immer weiter von den Dingen entfremdet, wir uns aber mit einer unglaublichen Vielzahl von technischen Produkten umgeben in unserer Alltagswelt. Der Wunsch ist also da, Beziehungen wiederherzustellen, und dazu ist es auch notwendig, Geräte aufschrauben zu können, also das Innenleben erforschen zu können und diese Neugier zu befriedigen.
Ich möchte mal eine Studie von Greenpeace zitieren. Die Hälfte der Deutschen hat noch nie Kleider zum Schneider gebracht. Mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen war noch nie beim Schuster. Das heißt, viele Menschen kommen doch nach wie vor gar nicht auf die Idee, Dinge reparieren zu lassen, wieder einen Bezug zu entwickeln.
Ja, und wie kann man das vielleicht erreichen, dass dieser Bezug entsteht, indem man nicht nur über Reparaturfähigkeit spricht, sondern vielleicht auch über Reparaturfreundlichkeit, dass also die natürliche Neugier der Menschen unterstützt wird, sich mit den Dingen zu befassen und auch Technikverständnis zu gewinnen. Das berührt eindeutig das Grundrecht auf Reparatur, dass wir eben nicht an den aalglatten Interfaces abgestoßen werden, sondern dass wir eingeladen werden, uns mit dem zu befassen.
Ja. Ich würde gerne noch mal zwei Dinge einwerfen wollen und begrüße das natürlich völlig, dass die Dinge viel reparaturfreundlicher gestaltet werden müssten. Denn wir hatten eben über diese Vergehäusung gesprochen. Das ist natürlich kein zwangsläufiger Prozess, der so kommen musste durch den technischen Fortschritt. Die Gesellschaft hat sich entschieden, so zu produzieren. Es gab immer Debatten um das, was wir heute als reparaturgerechtes Design nennen würden. Es gab Ideen, auch in den 70er Jahren beispielsweise, Dinge so zu konstruieren, dass sie ein modulares Design aufgewiesen hätten, sodass eben ein leichter Austausch von einzelnen Elementen, die eben schneller verschleißen, möglich gewesen wäre. Diesen Weg haben wir damals nicht beschritten. Das Zweite, was ich einwerfen möchte, ist, dass natürlich mit dieser Reparaturbewegung nochmal so ein anderer Dingumgang gepflegt wird. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es dann einzelne wertgeschätzte Objekte betrifft. Ein Grundproblem sehe ich einfach darin, dass sich eine Dingflut quasi im Laufe des 20. Jahrhunderts ergeben hat. Wenn wir einfach mal überlegen, wie viele Dinge wir besitzen. Wir wissen das meistens nicht. In der frühen Neuzeit hätte ein Haushalt gewusst, wie viele Dinge er besitzt, und die wären regelmäßig repariert worden. Heutzutage gehen wir davon aus, und es gibt nur Schätzungen, auch das ist schon markant, es gibt nur Schätzungen, dass rund 10.000 Objekte in so einem durchschnittlichen Haushalt eines Bundesbürgers sind. Diese 10.000 Dinge können Sie gar nicht alle regelmäßig pflegen und reparieren. Das geht schon hinten und vorne nicht, und es geht natürlich auch nicht, 10.000 Dingen emotional so viel Wertschätzung entgegenzubringen, als wenn Sie nur 100 hätten. Sprich, es ist einfach nicht nur das Reparieren als solches und das Verlorengehen von Wissen um den Schneider, um den Schuster das Problem, sondern auch, dass ich einfach extrem viele Kleidung besitze. Und inzwischen reden wir ja im Kleidermarkt von dieser Fast Fashion, die sich also wirklich extrem schnell ändert, wo es ganz normal geworden ist, innerhalb von 2 Jahren wieder Pullis, Hosen und so weiter auszutauschen, sie im Zweifel dann auf dem Secondhand-Markt weiterzureichen. Aber auch das kurbelt ja eher den Konsum an, als dass es mal einen Punkt setzt und vielleicht zu einer Reduktion der Dingvielfalt und der Dingflut führen würde.
In der Selbermacherwelt, da gibt es eben diese Tendenzen, dass man auch, was Mode betrifft, andere Wege beschreitet. Dass zum Beispiel durch das Nachvollziehen dessen, was eigentlich das Lieblingskleidungsstück ausmacht und den Schnitt zu verstehen, selber zu nähen, es durchaus möglich ist, auch zu so einem Alltagsgegenstand wie Kleidung eine ganz neue Beziehung aufzubauen und das auch mit Stil und Mode und mit Fanciness zu verbinden. Also diese Selbermachkultur ist nicht allein technisches Frickeln, sondern hat auch was mit einem modischen Aspekt natürlich zu tun. Diese Praktiken, die brauchen Freiraum, wo sie eben nicht kommerziell sich entfalten können. Und wenn wir zum Beispiel bei den einschlägigen Modemarken 6 bis 8 verschiedene Kollektionen pro Jahr vorgesetzt bekommen, die jetzt unbedingt neu und hip zu kaufen sind, dann braucht man vielleicht genauso eine Gegenwelt, die diesen nicht kommerziellen Freiraum bietet, andere Zugänge sozusagen zu erproben. Und auch da ist die Politik gefragt, aber in einer ganz anderen Weise, diesen nicht kommerziellen Freiraum eben den Menschen zur Verfügung zu stellen. Ja. Denn da entsteht das, wovon wir immer sprechen, dieses andere Bewusstsein in der Bevölkerung, dass zum Beispiel sowas wie eine zirkuläre Wirtschaft, Circular Economy, überhaupt erst möglich wird. Denn ohne diesen Bewusstseinswandel, wenn wir den nicht fördern und dem Platz machen, dann wird das nicht gelingen.
Herr Prakash, Ihre Studien zeigen, wenn die Menschen gefragt werden, sind sie eigentlich für Umweltschutz? Die Mehrheit würde sogar teurere Geräte kaufen, wenn sie dann länger halten. Warum sieht das Verhalten in der Praxis bei den meisten dann so komplett anders aus?
Ja, ich glaube, das ist leider so, dass die allermeisten Menschen eher sich von den ökonomischen Fragestellungen, ökonomischen Entscheidungsgrundlagen treiben lassen. Und wie gesagt, ich meine, Herr Hansing hat prinzipiell ja auch schon recht, aber dieser Kulturwandel, dieser Paradigmenwechsel, also ich bin persönlich der Meinung, dass es einfach sehr, sehr viel länger brauchen wird. Die Konsumenten, wie Sie gesagt haben, in den Befragungen sagen immer, ja, sie würden gerne mehr Geld ausgeben für bessere Produkte, aber gleichzeitig ist der Preis, der Kaufpreis, das entscheidende Kaufparameter, wonach alle meistens ihre Kaufentscheidungen treffen. Und da sieht man ja auch, gerade was die Qualität angeht von den Produkten, die Mehrpreisbereitschaft, also Bereitschaft mehr zu zahlen, nur bis zu einem gewissen Grad steigt. Und danach wird es dann aber doch so ungemütlich für die allermeisten Verbraucher und sagen, noch bessere Qualität will ich dann doch nicht haben, weil es dann teurer ist. Und das ist alles dann verbunden halt auch mit dieser Frage der Wertschätzung, die leider in einem menschlichen Kontext von der Ökonomie des Konsums überhaupt nicht zu trennen ist. Das heißt also, die Menschen reagieren quasi auf ökonomische Anreize. Wie wir konsumieren, da sind die Billigprodukte oder etwa bessere Produkte dann viel attraktiver, weil sie auch günstiger sind, als Produkte, die eine hohe Qualität anbieten, aber dann deutlich teurer sind. Ich meine, vor 20 Jahren, 30 Jahren, da musste man auch deutlich mehr Geld auf den Tisch legen, um eine Waschmaschine zu kaufen. Die hat man auch länger genutzt, die hat man auch immer wieder reparieren lassen und die hat man auch gepflegt. Und heutzutage kann man quasi jeden Monat eine Waschmaschine kaufen, weil der Preis so im Keller liegt. Und das ist so die Art, wie wir uns daran gewöhnt haben zu konsumieren. Und da ist leider keine Wertschätzung von Produkten da, weil keine Mindestqualitätsstandards, keine Haltbarkeitsstandards, keine Standards im Sinne von reparaturfreundliches Design in der Produktpolitik verankert sind.
Sie sprechen da etwas ganz Wichtiges an, nämlich Veränderungen in den Kostenrelationen, Veränderungen in den Kosten, wie viel ich für Produkte ausgeben muss, wie viel ich selber verdiene, wie viel aber auch zum Beispiel dann Reparieren über Arbeitskosten kosten wird. Das heißt, wir haben ja eine enorme Erhöhung von Arbeitskosten und das setzt schon eben Anfang des 20. Jahrhunderts ein, derweil Materialkosten extrem gesunken sind, Transportkosten auch extrem gesunken sind, sodass eben überhaupt so etwas wie Fast Fashion, die in China gefertigt wird, dann billig zu uns kommt, dann eben schnell entsorgt wird, möglich geworden ist. Was ich damit meine, ist nur, wir werden nicht einfach nur mit einer neuen Ökodesign-Richtlinie dieses fundamentale Problem der Massenkonsumgesellschaft, die eben auch schon am Ende des 19. Jahrhunderts mit der Industrialisierung dann einsetzt, lösen können. Wir müssen viel grundsätzlicher, denke ich, über den Massenkonsum nachdenken und was es eben heißt, in einer Gesellschaft des Massenkonsums zu leben und ob wir eben einen anderen Ding-Umgang pflegen müssten.
Aber wenn wir jetzt anfangen würden, die Geräte wieder aufzuschrauben, wie Herr Hansing sagt, würde das vielleicht auch dazu führen, dass wir einfach weniger Geräte kaufen, also gegen den Massenkonsum?
Vielleicht weniger und bessere. Bleiben wir bei dem Beispiel Waschmaschine. Das Statistische Bundesamt stellt fest, dass zwischen 1991 und 2016 die Anschaffungskosten für eine Waschmaschine um über 30% gefallen sind. Ja. Gleichzeitig aber die Reparaturkosten um 40% gestiegen sind.
Das wäre auch sozusagen meine Hoffnung, dass wir natürlich dahin kommen. Der Blick in die Geschichte, es stimmt einen da leider skeptisch. Und ich sehe die momentane Diskussion dann doch leider in eine andere Richtung gehen, nämlich mit diesem Stichwort der Circular Economy wird vor allen Dingen ja Recycling befördert und nicht reparieren. Und Recycling ist einfach mal vom Prinzip her ein Prinzip der Dingzerstörung, nicht des Dingerhalts. Reparieren ist Dingerhalt. Aber egal, wohin wir hinschauen, ist momentan die Reparatur wird sekundär gegenüber dem Recycling behandelt. Auch bei aktuellen Handys beispielsweise geht es in diese Richtung. Und das halte ich für sehr, sehr problematisch.
Absolut, da muss man diesen Nebel ein wenig lüften. Bei dieser Ablehnung des Rechts auf Reparatur im November 2018, die Begründung schließt sogar damit, dass eine längere Nutzungsdauer womöglich gar nicht wünschenswert oder sinnvoll sei, denn unter der Voraussetzung einer verwirklichten Kreislaufwirtschaft, da würden ja diese Rohstoffe sowieso wieder zurückgeführt. Und das ist das falsche Narrativ, da erzählen wir einfach die falsche Geschichte. Das Wegschmeißen oder Reparieren und länger nutzen letztlich auf das Gleiche herauskommen, dass man da nur die entsprechenden Rahmenbedingungen außenrum verändern, müsste und schon wäre ein weiter so ein wie bisher möglich. Es gibt andere Mechanismen, die sofort einsetzbar wären, politische Maßnahmen, wie zum Beispiel den Mehrwertsteuersatz von derzeit 19% mal auf 7% zu reduzieren für Reparaturleistungen. Wer weiß, was dann passieren würde, wenn Reparaturkosten einfach signifikant fallen.
Sie hören das SWR2-Forum. Für die Tonne brauchen wir ein Recht auf Reparatur mit Tom Hansing vom Netzwerk für Reparaturinitiativen, dem Nachhaltigkeitsforscher Siddharth Prakash und mit der Technikhistorikerin Heike Weber. Es ist schon mehrfach angeklungen, auf EU-Ebene tut sich gerade einiges, um den Wegwerftrend bei Elektrogeräten zu stoppen. Im Januar hat Brüssel nach monatelangen Diskussionen eine neue Richtlinie auf den Weg gebracht. Es klang ja schon an, die sogenannte Ökodesign-Richtlinie. Herr Hansing, Sie als Bastler, kommen Sie durch diese neue Richtlinie dann einfacher an Ersatzteile, an Anleitungen?
Leider nein. Also es ist schon mal ein wirklich großer Schritt, das muss man sagen. Das ist eine Entwicklung in die richtige Richtung, dass überhaupt Ersatzteile für 7, je nach Produktgruppe, auch bis 10 Jahre vorgehalten werden müssen. Das ist schon mal eine absolute Neuerung. Das war bisher eben nicht geregelt. Das Problem entsteht zum Beispiel dort in der Diskriminierung von freien, unabhängigen Reparaturdienstleistern oder eben nicht kommerziellen Reparaturinitiativen.
Was heißt das?
Also die Hersteller sind im Zweifel nur dazu verpflichtet, das ihren Werksvertragspartnern sozusagen, ihren eigenen Reparateuren zur Verfügung zu stellen. Die unabhängigen Reparaturdienstleister müssen große Schritte unternehmen, um an diese Ersatzteile heranzukommen. Ich als Bastler, ich komme beim Kühlschrank an den Türgriff, an den Einlegeboden, aber gewiss nicht an den Wärmetauscher heran. Das ist natürlich schwierig. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass Ersatzteile überhaupt vorgehalten werden müssen. 7 bis 10 Jahre, also eher 7 Jahre, ist auch schon mal gut. Aber eine Waschmaschine zum Beispiel, wenn sie gut gebaut ist, hält auch seine 15 bis 20 Jahre. Sie müssen innerhalb von 15 Tagen geliefert sein. Im Hochsommer, wenn der Kühlschrank ausfällt oder bei der Waschmaschine, bei der vierköpfigen Familie, kann das lange sein. Also es bleibt nach wie vor etwas nachzuarbeiten dabei. Besonders sinnvoll ist die Verpflichtung, reparaturrelevante Informationen und Reparaturanleitungen herstellerseitig zur Verfügung stellen zu müssen.
Aber auch nicht für die Bastler, sondern nur für die professionellen Reparaturbetriebe.
Genau, die nicht kommerziellen Reparaturinitiativen, das sind ja nicht Laienbastler, das sind ja keine Idioten, die da zu Werke gehen, sondern das sind sachkundige Menschen, die dort gemeinschaftlich reparieren. Die werden nach wie vor außen vor gehalten, aber es gibt so das ein oder andere Window of Opportunity, eine Einflugschneise, denn Reparaturinitiativen sind versichert für ihre Tätigkeit. Das heißt, dass dort eigentlich die Gesetzeslage in Deutschland zumindest ausreicht, auch diesen nicht kommerziellen Settings sozusagen den Zugang zu ermöglichen, ohne dass der Hersteller Sorge haben müsste, dass die liebe Kundschaft irgendwie Schaden nimmt.
Ja, da muss man vielleicht noch ergänzen. Es ist ja so, dass gerade die deutsche Übersetzung von der Ökodesign-Verordnung zu diesen Haushaltsgeräten, wo Reparaturanforderungen jetzt feststehen, dass die vermittelt den Eindruck einer unzulässigen Einschränkung zu Ungunsten der unabhängigen Reparaturen. Und ich glaube, da ist es etwas, dass die Diskussion noch nicht abgeschlossen ist. Und da gibt es auch dann seitens Deutschland auch Verbesserungsvorschläge. Also wenn man die deutsche Übersetzung dann sieht, da wird von gewerblichen Reparaturbetrieben gesprochen. Und da hat dann der Herr Hansing dann recht.
Bevor wir uns jetzt da in Details der Formulierung verlieren.
Aber das ist genau der Punkt. Sehr wichtig. Genau in diesen Details liegt eben die Würze. Und genau darum wird gestritten.
Ich erahne es. Sie haben es vorhin, glaube ich, schon angesprochen. Manche Geräte sind von den neuen Regelung ganz ausgeschlossen, Smartphones zum Beispiel. Ich habe gelesen, dass auch die Industrie ziemlich zufrieden war mit den neuen Anforderungen, hätte einen ja eigentlich schon stutzig machen können. Inwiefern haben sich hier Herstellerinteressen durchsetzen können?
Smartphones sind bisher leider nicht Gegenstand der Ökodesign-Verordnung. Also das haben wir auch schon mal empfohlen und wollen, dass es unbedingt auch reinkommt. Das ist momentan im Arbeitsplan der Europäischen Kommission nicht der Fall. Das heißt, Smartphones werden nicht durch die Ökodesign-Richtlinie geregelt.
Trotzdem, Sie haben vorhin gesagt, Herr Prakash, im Grunde genommen geht es in die richtige Richtung, was da auf EU-Ebene beschlossen wird.
Ja.
Wenn das Ganze jetzt noch, sag mal, nachgebessert wird, ist das nicht dann schon ein Recht auf Reparatur? Brauchen wir dann überhaupt noch ein Recht auf Reparatur auf nationaler Ebene?
Ja, das brauchen wir. Herr Prakash hat das ja auch schon ausgeführt. Auch bei der Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie erfordert das auf nationaler Ebene. Und ich würde da sogar das Fenster noch nicht ganz zumachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ökodesign-Richtlinie tatsächlich noch nachgebessert werden kann. Denn wie gesagt, diese Übersetzungsfehler, diese Unschärfen, die da bestehen, die können auch den unabhängigen Reparateuren in Reparaturinitiativen diesen Zugang, diesen Freiraum schaffen. Denn wer sagt, dass, weil es eben um solche Details geht, wenn aus einer englischsprachigen Vorlage aus to be insured, also versichert sein, auf einmal eine Berufshaftpflichtversicherung wird, dann ist das ein bewusster Fehler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Unwissenheit ist, die da dazu führt. Also es ist nach wie vor notwendig, das Recht auf Reparatur als ein Grundrecht für Individuen festzuschreiben, darum weiter zu kämpfen. Denn letztlich ist das, womit wir hier zu tun haben, diese Transformation, in der wir uns befinden, zu einer nachhaltigen Welt, ist letztlich etwas, was alle angeht. Alle geht alles an und man kann das nicht allein auf den wirtschaftlichen Sektor begrenzen, denn dann schließt man genau die aus, die das eigentlich in ihren Alltag leben müssen. Und diese Bastler, Hobbytüftler und so weiter, wie gesagt, das ist ja nicht eine kleine Gruppe, sondern das ist eine Reparierbewegung. Und es ist damit mehr gemeint, als nur die Geräte zu reparieren, sondern diese ganzen Zusammenhänge, in denen wir uns befinden, sind reparaturbedürftig, wenn wir den Planeten als lebenswerten Ort für Mensch, Tier und Pflanze erhalten wollen. Also ich würde sagen, die Ökodesign-Richtlinie, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, der Kampf ist noch nicht vorbei und auch mit den gegebenen Mitteln ist da noch was zu holen für ein Grundrecht auf Reparatur auf individueller Ebene. Ich meine damit, dass tatsächlich diese Eingrenzung auf professionelle Reparaturbetriebe, die ist eigentlich unzulässig und die ist auch, wie gesagt, noch verhandelbar.
Ja, ist es wirklich nur Reparaturbetriebe oder ist es aber tatsächlich auch einzelne Reparateur, wenn sie die fachliche Qualifikation haben?
Ich würde vorschlagen,
es geht um sachkundigen Zugang. Es geht darum, ob die Menschen, die da reparieren, sachkundig sind oder nicht.
Ja, ich würde vorschlagen, tatsächlich von diesen ganzen feinen Details der aktuellen Situation einmal zu abstrahieren. Sie sind da natürlich Experten auf dem Feld. Und einfach auch nochmal den längeren Blick einzunehmen und sich zu fragen, was gab es denn in der Vergangenheit und was soll in den nächsten Jahrzehnten passieren, dann würde ich eben argumentieren, diese Ökodesign-Richtlinie, die ist ja nichts Neues in dem Sinne, dass sozusagen Ersatzteile bereitstehen. Sie stellt einen Zustand wieder her, den wir einmal hatten. Also in dem Sinne ist es sozusagen nicht etwas Neues, aber in genau diesem Sinne würde ich auch sagen, als Historikerin, ja, wir brauchen unbedingt ein Recht auf Reparatur. Denn diese ganzen Richtlinien und zeigen einfach nur an, dass hier überreguliert werden muss, was früher einmal selbstverständlich war. Und wenn es auf Seiten der Industrie überreguliert wird, dann muss es natürlich auch unbedingt auf Seiten des Konsumenten jetzt einmal reguliert werden und braucht es ein Recht auf Reparatur. Etwas, was sozusagen früher nicht notwendig war, es vorzuschreiben, es festzuschreiben, es zu regulieren, weil es selbstverständlich war. Und zu dieser Selbstverständlichkeit müssen wir halt wieder hinkommen. Andererseits möchte ich daran erinnern, ich würde aber trotzdem nochmal auch daran erinnern wollen, dass ich glaube, wir setzen immer falsch an in diesen ganzen Diskussionen zu Circular Economy, zum Reparieren und. Wir gucken immer den hinteren Teil ganz besonders genau an und vergessen den vorderen Teil, nämlich das Produzieren. Beim Produzieren eben entsteht, das hatten wir eben zumindest schon mal kurz gehört, ja extrem viel Müll. Im Grunde genommen entsteht bei der Produktion von Produkten mehr Müll, als das Produkt später an Müll hergibt. Wir müssen also von daher nicht nur daran denken, wie können Dinge dann repariert werden, wenn sie mal konstruiert sind, sondern wir müssen einfach diese Dinge ganz anders herstellen, als wir es gewohnt sind in den letzten Jahrzehnten oder gar im letzten Jahrhundert uns angewöhnt haben, Dinge zu produzieren. Und das ist ein radikaler Schritt. Da braucht es, glaube ich, mehr als nur eine Ökodesign-Richtlinie.
Mal angenommen, wir hätten ein Recht auf Reparatur, wir hätten alle technischen Voraussetzungen, Geräte zu reparieren. Würde das tatsächlich dazu führen, dass Verbraucher ihre Geräte auch lieber länger behalten, anstatt neue zu kaufen?
Ich glaube, dass das weniger das neue Mehr ist und die Qualität die neue Quantität ist, sozusagen die gesteigerte Qualität. Was wäre, wenn es dieses Recht auf Reparatur auf individueller Ebene gäbe, dann wären ja auch diskriminierungsfreier Zugang zu allem Notwendigen gegeben. Selbst die Europäische Kommission sieht da ja ein großes Potenzial für den Arbeitsmarkt, also dass über 200.000 neue Arbeitsplätze entstehen können. Diese räumliche Nähe und der persönliche Bezug, dass ich Betriebe und Geschäfte, Reparateure um die Ecke finde sozusagen, das wird nur möglich, wenn dieses Recht auf Reparatur da ist, wenn es also reparaturfreundliche Gesetzgebung und Auslegung gibt. Und wie Frau Weber auch angesprochen hat, ohne eine Reduktion von Konsum, wenn wir also vom Verbraucher zum Nutzer werden, wenn wir nicht nur Konsumenten sind, sondern Nutzer, die auch Zugang zu ihrer Lebenswelt und auch zur dinglichen Lebenswelt haben, dann kann da was passieren. Dann ist ein Recht auf Reparatur einer dieser Werkzeuge, zu einem nachhaltigeren Umgang zu finden.
Aber können wir es durch Gesetzgebung, durch steuerliche Begünstigungen es überhaupt schaffen, Reparieren so günstig zu machen, dass es Verbraucher überzeugt? Oder wird bei Reparaturen auch immer eine Portion Idealismus dazugehören?
Also wer Reparateure kennt, der weiß, dass das Idealisten sind, gehört mit Sicherheit irgendwo dazu. Aber die gesetzgeberischen Mittel hören ja bei der Mehrwertsteuer nicht auf. Diese Reduktion auf 7% wäre ein Mittel, dass man begrenzt, was ein Ersatzteil kosten darf, wäre ein anderes. Da gibt es ja auch Vorschläge seitens des Uber zum Beispiel, dass ein einzelnes Ersatzteil nicht mehr als 20% des Anschaffungspreises ausmachen sollte und alle Ersatzteile nicht mehr als 35% der Anschaffungskosten. Da gibt es also weitere Stellschrauben. Und die Kosten sind tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wenn ich für fast 100 Euro so ein komisches Plastikding kaufen muss beim Hersteller, weil er da das Monopol hat aus verschiedenen Designpatenten, dann ist das vielleicht schädlich. Einfacher wäre es zum Beispiel auch festzulegen, dass wenn Hersteller nicht gewillt sind, bestimmte Ersatzteile vorzuhalten oder zu liefern, dass die Konstruktionsdaten veröffentlicht werden, Open Source. Dass also Menschen in die Lage versetzt werden, Ersatzteile entweder selber herzustellen oder eben das, was der freie Markt eben kann, so wie das jetzt auch bei den Autoteilen zum Beispiel ist, dass Zulieferer ja sichtbare Teile wie Kotflügel, Außenspiegel und so weiter selber herstellen dürfen.
Ganz aktuell.
Das sind so Mechanismen, die in den Markt hineinwirken und die sind nur durch gesetzgeberische Maßnahmen möglich.
Herr Prakash, zusammenfassend. Sollten wir die Hersteller stärker in die Pflicht nehmen oder liegt die Verantwortung letztlich doch beim Verbraucher?
Ja, beide sind verantwortlich für ihr Handeln. Also Hersteller brauchen auf jeden Fall politische Vorgaben und da müssen wir über Ordnungsrecht, da geht es nicht anders als Mindeststandard für die Haltbarkeit, für Reparaturen zu setzen. Auf der anderen Seite ist der Verbraucher gefragt und da brauchen wir, würde ich mal sagen, über das Recht der Reparatur hinaus auch einen Kulturwandel, wie wir konsumieren. Daran müssen wir arbeiten.
Frau Weber, können wir durchs Reparieren der Dinge ein Stück weit vielleicht auch die Welt reparieren?
Das ist ja die Idee der Reparaturbewegung. Ich denke, jedes Reparieren ist ein Beitrag, die Lebensdauer der Dinge zu erhöhen, die Dinge auch zu verstehen. Ich glaube allerdings, das Reparieren alleine wird es nicht tun. Wie Herr Prakash gerade sagte, wir brauchen einen Kulturwandel. Und ich würde auch noch eine Form vorschlagen wollen, über die wir gar nicht gesprochen haben, nämlich gar nicht mehr das Dinge besitzen, sondern dass Dinge leihen. Und in dem Moment, wo die Waschmaschine eben Miele gehört, die ich in meinem Waschmaschinenkeller habe, wird das sich mit dem Reparieren auch deutlich ändern. Und Miele wird sich was einfallen lassen oder ein anderer Hersteller, wie dieses Gerät, eben weil es dann Investitionsgut ist, lange in Betrieb gehalten werden kann. Sprich, man sollte nicht vergessen bei dieser ganzen Diskussion, dass Reparieren ja nicht nur Sache des Konsumenten ist, sondern wir auch andere Formen des Besitzes, des Nutzens haben könnten und das wäre eine Möglichkeit.
Herr Hansing, auch Sie sagen, es braucht eine andere Denkweise, eine andere Reparaturkultur. Für die Zuhörer, was wäre der erste Schritt, diesen Kulturwandel einzuläuten, mal den kaputten Wecker aufzuschrauben?
Mit Sicherheit, aber auch einfach, wie Frau Weber und Herr Prakash das auch deutlich gemacht haben, materielle Abrüstung. Denn diese Befreiung vom Überfluss macht das Denken wieder frei. Und wenn dann die Rahmenbedingungen geschaffen sind, dass mit dieser Kreativität, mit der Menschen eben ausgestattet sind, sich auch Bahn brechen kann, dann sind diese neuen Nutzungsformen wie Tauschen, Teilen, vielleicht auch mal nicht haben müssen. Wenn denen Raum gegeben wird, dann ist die Bevölkerung, dann sind wir alle in die Lage versetzt, vielleicht diese Alternativen und neuen Praxen zum Alltag werden zu lassen und eben aus der Nische in den Mainstream zu beheben.
Das war das SWR2-Forum. Für die Tonne brauchen wir ein Recht auf Reparatur. Es diskutierten der Soziologe und Bastler Tom Hansing vom Netzwerk Reparaturinitiativen in Berlin, der Nachhaltigkeitsforscher Siddharth Prakash vom Öko-Institut in Freiburg und Professorin Dr. Heike Weber vom Fachbereich Technikgeschichte an der TU Berlin. Vielen Dank an die Gäste. Die Gesprächsleitung hatte Sina Rosenkranz.